Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf Psalm 69, die Verse 2 bis 4, 14 bis 19a und 30b aus der Luther 84. Psalm 69. Sei mir nahe, denn mir ist Angst. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinem Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge. Und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt wieder in unserer Mitte bist. Die heutige Lesung zeigt und lehrt uns, dass wir mit allen unseren Problemen, Ängsten und Sorgen zu dir kommen können. Du sagst in deinem Wort, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Danke für diese unendliche Liebe, dass du, der Schöpfer dieser Welt, sich um unsere Sorgen kümmerst und um diese annimmst. Passend zum Predigtthema Stürme bitte ich dich weiterhin für unsere Gemeinde, dass du diese Stürme besänftigst, du jeden einzelnen Mitarbeiter dieser Gemeinde Kraft und Ruhe schenkst. Aktuelle Stürme wie derzeit die Kriege, sei es in Russland, Ukraine oder Israel und Palästina. Ich bitte dich, gebiete Einhalt und schenke Trost und Frieden. Auch lege ich dir alle unsere verfolgten Geschwister auf der ganzen Welt hin. Halte deine schützende Hand über sie und dass du, Herr, Frieden in diese Regionen schenkst. Ich lege dir unseren Bruder Manfred Müller hin, der heute den Predigtdienst übernehmen wird, dass du durch ihn zu uns redest. Schenke doch offene Ohren und Herzen. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und wenn Stürme kommen, ist heute Morgen unser Thema. Und die Frage ist, stehen wir nicht alle mitten in den Stürmen, so wie wir es gerade auch in der Lesung gehört haben, wo David schreit, Gott, hilf mir, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ihr Lieben, die ihr über das Internet zugeschaltet seid, ihr habt jetzt gerade zwei bewegende Zeugnisse verpasst, wenn man das so sagen darf. Zeugnisse, wie Gott wirkt und wie Gott hilft. Und wenn ich das richtig gehört habe und aufgepasst habe in den Zeugnissen, war der Wendepunkt immer das Gebet. Dieses Herr, hilf. Soll das jetzt alles gewesen sein? Gott, wenn du nicht eingreifst, wie soll mein Leben weitergehen? So ging es David, als er diesen Psalm schrieb, das Wasser steht mir bis zum Hals. Und wenn Stürme kommen, was können wir tun? Wir können das tun, was David getan hat. Wir können mit allem, was wir sind und haben, uns diesem ewigen Gott ausliefern. Herr, jetzt musst du aus meinem Leben etwas machen. Jetzt musst du doch helfen. Jetzt musst du mich doch tragen. Wir dürfen Gott anrufen. Stürme kommen. Ich denke, die Predigt heute Morgen, die hat jedem von uns etwas zu sagen. Hier in Riedlingen in der Kapelle oder wo ihr gerade seid, auf Odyssee in der Schaltung. Wenn wir jetzt mal fragen würden, vielleicht mache ich das gerade mal hier, wer von euch hat schon mal Schwierigkeiten erlebt? Ach nee, das ist ja nicht die Mehrheit, das sind ja alle. Ihr Lieben, so ist unser Leben, angefochten, umkämpft. So ist auch unser Leben als Gemeinde und vielleicht in Riedlingen besonders. Immer wieder kommen wir in Situationen, wo wir nicht mehr aus noch ein wissen. Notlagen, Schwierigkeiten. Ich habe es ja schon oft gesagt hier, ich komme aus Ostfriesland, an der Küste, wenn man da in Not gerät, was macht man? Man setzt eine Signalrakete ab, man macht auf sich aufmerksam. So war es auch am 2. Oktober 2023, ganz bei mir zu Hause in der Nähe in Norddeich. Da war ein Tourist im Watt spazieren gegangen, ist in einen Schlicksumpf geraten, ist eingesackt und konnte einfach nicht mehr raus. Und die Flut kam. Und Gott sei Dank war da jemand am Ufer, der gesehen hat, dass da jemand verzweifelt auf sich aufmerksam macht. Dann hat diese Person den Notruf gewählt, ein Rettungshubschrauber kam gerade noch rechtzeitig, um den Touristen aus der kommenden Flut zu retten. In seinem Fall stand ihm das Wasser schon bis zum Bauch. Am 23. Dezember, wir haben gerade unseren Baum geschmückt. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Es war ein stürmisches Weihnachten. Am 23. Dezember haben in Nigeria im Plateau State, in einem Ort namens Bokos, brutale Übergriffe gegen Christen angefangen, die bis zum Jahresende weitergingen und auch in diesem Jahr sich fortgesetzt haben. Mindestens 250 Tote. In der Lesung haben wir gehört, was David in so einer Situation macht. Gott, hilf mir, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ja, in der Not rufen wir Gott an und das ist auch richtig so, er lädt uns ja ein. Psalm 50, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Warum die Nöte, warum die Schwierigkeiten? Da gibt es ja nicht wirklich eine Antwort. Aber eins ist mir und meiner Frau immer wieder klar geworden, gerade in den Schwierigkeiten und Nöten fangen wir an, überhaupt an, etwas zu entdecken von Gottes Macht. Denn wenn wir keine Hilfe brauchen, dann erfahren wir auch nicht, dass er unser Helfer ist. Und wenn Stürme kommen, jetzt habe ich lange Vorrede gehalten, wir wollen mal schauen, wie das im Evangelium sich darstellt. Die Perikope steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 35 bis Vers 41. Das ist die bekannte Geschichte mit den Jüngern, die auf dem See in einen schweren Sturm geraten. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch einige andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen durch dein Wort ganz neu verstehen lehrst, wer du bist und wer du gerade dann auch, wenn wir in Not und Schwierigkeiten sind, wer du für uns sein möchtest. Öffne unsere Herzen und unsere Augen, unseren Geist, unseren Verstand für dein Wort. Amen. Und wenn Stürme kommen, jetzt sind die Jünger mitten hineingeraten in solch einen Sturm. Eine furchtbare Situation. Sie haben Angst um ihr Leben. Die Wellen schlagen in das Boot. Das Wasser steht schon ihnen wahrscheinlich bis zu den Knien. Komischerweise, Jesus schläft. Wie soll es weitergehen? In der Bibel, ich glaube auch hier durfte ich schon mal über so einen Text sprechen, in der Bibel gibt es viele Texte, wo es um Naturkatastrophen, um Naturgewalten, um Stürme, um diese Dinge geht. Unser Psalmwort, was wir gehört haben, ist ein solcher Text. Oder die Zeichen der Endzeit, wo Jesus im Lukasevangelium sagt, was wird denn da passieren? Und dann wird da beschrieben, wie die Sonne und die Sterne sich verändern und dann wie das Volk gebannt ist von Angst vor den Stürmen und dem Meer und was da kommen wird. Und dann gibt es mittendrin dieses Verheißungswort, wenn das alles so kommt, dürfen wir unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. In der Bibel kommt dieser Gedanke oft vor, die Arche Noah, Jona, der in den Sturm gerät, hier unser Bericht, der Schiffbruch des Apostel Paulus in der Apostelgeschichte. Und immer wieder berichtet uns die Bibel von diesen wahnsinnig gefährlichen und schwierigen Situationen. Warum? Weil da etwas deutlich wird von den menschlichen Möglichkeiten und den Möglichkeiten Gottes. Und das ist für uns auch wichtig. Wir sind ja oft so ein bisschen überheblich, auch wir, und wir denken, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber dann gibt es manche Umstände, die sind so schwierig, so schrecklich, so schlimm, dass uns alles aus der Hand geschlagen ist. Wie der verfolgten Gemeinde in Nigeria, in Bokos, was soll man da noch tun? Wie die Jünger hier im Sturm, die Angst haben um ihr Leben. Wie wir merken in der weltpolitischen Lage, wo scheinbar alles zu entgleiten droht, in unserem Land, wo man denkt, ich erkenne das nicht wieder. Was ist denn hier los? Was oben war, ist unten, was unten war, ist oben. Alles steht auf dem Kopf, die Welt ist aus den Fugen geraten. Wer hat das noch im Griff? Und dann entdecken wir in der Bibel die andere Seite. Der das im Griff hat, ist Gott. Die Sintflut kommt, die Arche schippert darum und plötzlich lesen wir, und da gedachte Gott an Noah. Und dann ändert sich das Blatt. Jona wird ins Meer geworfen, da kommt der Fisch und rettet ihn. Petrus geht auf dem Wasser spazieren, plötzlich kriegt er Angst, er schreit, Herr, hilf, und da ist die Hand Jesu. Oder hier in unserem Bericht, Jesus spricht und es entsteht eine große Stille. In diesen Berichten entdecken wir, wer wir sind und was wir können und wer Gott ist und was er kann. Wir leben in einer Welt der Überheblichkeit. Unsere Politiker, Frau Merkel, damals sagte, wir schaffen das. Das hat sie von Obama geklaut. Yes, we can. Und der hatte das aus dem Comic Bob der Baumeister. Und in der Wirklichkeit merken wir, nein, die, die uns führen und leiten, haben das nicht im Griff. Eine Welt steht Kopf, eine Welt in Not. Und wenn Stürme kommen. 7 Gedanken, kurze Gedanken zu unserem Text. Der erste Gedanke, verwundert euch nicht, Stürme kommen. Das gehört auch für uns Christen zu unserem Leben dazu. Dass wir zu Jesus gehören, bedeutet nicht, dass uns die Stürme und die Schwierigkeiten und die Nöte des Lebens erspart bleiben. Eine alte Frau hat mir mal etwas ganz Wichtiges gesagt, das habe ich nie vergessen. Sie hat ihr Lebenszeugnis zusammengefasst und gesagt, Bruder Müller, Meine Glaubenserfahrung war, dass Gott mich nicht um die Schwierigkeiten und Stürme des Lebens herumgeführt hat. Aber was ich Ihnen bezeugen kann, ist, er hat mich hindurchgetragen. Und viele von uns, da könnten wir jetzt wahrscheinlich, wie es vorhin beim Zeugnis auch hieß, den Gottesdienst sprengen. Und jeder von uns könnte viel erzählen, wie wir das erlebt haben. Wir wussten gar nicht, wie es weitergeht. Aber Gott hat doch hindurchgetragen. Stürme kommen. Sie gehören auch für uns Gläubige zur Nachfolge dazu. Das ist in unserem Bericht, den wir als Predigttext gehört haben, ja geradezu im Vordergrund. Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren. Und die Jünger machen sich auf, im Gehorsam auf sein Wort, machen sie sich auf den Weg über den See. Und dieser gehorsame Weg, den sie im Vertrauen auf den Auftrag Jesu begonnen haben, dieser Weg führt sie mitten hinein in den Sturm. Hat Jesus das denn nicht gewusst? Hat Jesus das denn nicht vorausgesehen? Nein, nein. Stürme kommen auch auf dem Weg der Nachfolge. Jesus hat es ja gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das gehört dazu, auch für uns Christen. Jesus warnt ja und mahnt, dass wir nachdenken sollen über den Ernst der Nachfolge. Jakobus sagt sogar, wir sollen es für Freude erachten, wenn wir in Anfechtung geraten, weil wir dadurch Geduld lernen und unser Glaube gestärkt wird. Stürme kommen, ein erster Gedanke. Ein zweiter Gedanke zu unserem Text heute Morgen. Stürme kommen, aber Jesus weiß sich geborgen. Da müssen wir jetzt mal einen Moment innehalten bei diesem Bild von dem schlafenden Jesus in diesem schwankenden Kahn. Das ist ja gar nicht nachzuvollziehen. Die Jünger in Panik, alles schaukelt, der Wind brüllt. Wie kann man da schlafen? Naja, der wird wohl sehr müde gewesen sein, unser Herr Jesus. Und da sehen wir eins. Er ist wahrer Mensch. Die zwei Naturen Jesu, wahrer Gott. Das sehen wir im zweiten Teil dieses Berichts. Wenn er zu den Wellen und zu dem Wind spricht und Ruhe einkehrt, wahrer Gott, aber müde und schläft, erschöpft, wahrer Mensch. Aber erklärt das, warum jemand im Sturm so ruhig schlafen kann? Hat er denn keine Angst gehabt? Hat er sich denn keine Sorgen gemacht? Und das ist unser zweiter Gedanke hier heute Morgen bei diesem Predigttext. Jesus weiß sich geborgen. Ich kann es mir nicht anders denken, als der Wind so ein bisschen stürmischer wurde und Jesu die Augen zufielen, da hat er sicherlich noch an Psalm 121 gedacht, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und wenn mein Vater im Himmel über mir wacht und nicht schläft und nicht schlummert, ja, dann brauche ich mir doch keine Sorgen zu machen. Dann darf ich mich ausruhen, geborgen im Willen Gottes. Der schlafende Jesus. Der schlafende Jesus, der sich geborgen weiß im Ratschluss Gottes, der schlafende Jesus, ihr Lieben, ist für mich auch ein Bild für den Glauben. Versteht ihr? So wie Jesus hier im Sturm geborgen im Ratschluss des himmlischen Vaters schlafen kann, so geborgen dürfen du und ich auch sein in den Stürmen unseres Lebens, weil auch wir wissen dürfen, da über den Wolken ist dein Vater im Himmel, der wacht über deinem Leben und meinem Leben. Er sieht mich, er weiß um deine Situation, er weiß um die Schwierigkeiten, er weiß doch, wie es dir geht. Er wacht über dir. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass Jesus sagt, diese Art von Glauben, die dürft ihr auch haben. Dieser Herr Jesus, der hier so vorbildlich geborgen im Glauben, im Vertrauen auf den Ratschluss des himmlischen Vaters mitten im Sturm schläft, dieser Jesus sagt zu dir und zu mir, diesen Frieden, meinen Frieden, diesen Frieden, der noch in den Stürmen beruhigt schlafen kann, diesen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt, ich gebe euch diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen. Und nur ganz nebenbei, dieser Jesus, der da im Boot schläft, obwohl die Wellen das Schiff zum Schaukeln und fast zum Kentern bringen. Dieser Jesus, der schläft, aber er ist da. Und auch das finde ich so schön an unserem Predigttext, dass er etwas deutlich macht. Er eine geistliche Wirklichkeit für uns deutlich macht, die wir physisch nicht wahrnehmen können, aber die genauso wahr ist heute, wie sie damals in diesem Boot war. Jesus ist bei uns. Jesus sitzt nicht irgendwo fernab, sondern in deinem Lebensboot. Er sitzt hier in dem Boot, in dem Schiff seiner Gemeinde. Jesus ist kein abwesender Gott, sondern ein Gott, der bei uns ist. Wir lieben die Berichte der Bibel, weil die Berichte der Bibel uns etwas deutlich machen, was wir ja so mit unseren Augen nicht mehr wahrnehmen können. Aber dieser Jesus, der damals sichtbar da war, hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Auch heute, auch in deinen Nöten und Fragen und Ängsten, in deinen Schwierigkeiten, ich bin da. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen und diese Geborgenheit, diesen Frieden möchte er dir und mir auch schenken. Ein dritter Gedanke und jetzt sind wir mitten im Kern dieses Berichts. Jetzt kommt es zur Wende. Die Jünger haben Angst, sie wenden sich an Jesus. Wie nennen wir das, wenn wir uns in unserer Not an Jesus wenden? Das nennen wir beten. Die Jünger hätten das wahrscheinlich nicht beten genannt, aber für uns ist es das Gleiche. Sie reden mit Jesus und von ihm erwarten sie Hilfe. Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Matthäus berichtet die gleiche Geschichte etwas anders. Herr, hilf. Aber das geht ja so zusammen. Herr, hilf. Fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Und in dem Moment, wo die Jünger mit ihrer Not zu Jesus kommen, fängt das Ganze an, sich zu drehen. Herr, hilf. Und wenn Stürme kommen, ihr Lieben, das ist das Evangelium für jeden Einzelnen von uns heute Morgen hier in Riedlingen oder im Internet beim gestreamten Gottesdienst oder wenn ihr es später anhört. Das ist das Evangelium für uns, dass Gott uns einlädt, zu ihm zu kommen. Mit unseren Ängsten, mit unseren Fragen, mit unseren Sorgen, mit den Dingen, die uns über den Kopf wachsen, da wo uns das Wasser bis zum Hals steht, dass wir diesen Notruf absetzen, wo wir in Seenot im geistlichen Sinne geraten sind. Herr, hilf. Was für eine großartige Zusage, die Bibel uns gibt, immer und immer wieder. Jesus sagt es ja, bittet, so wird euch gegeben. Jesus sagt, kommt her, wenn ihr mühselig und beladen seid. Ihr müsst euch doch nicht alleine durchquälen. Paulus sagt es, betet. Ach, es steht in der Bibel eigentlich immer wieder. Psalm 50, ich habe es schon erwähnt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Es ist ja eigentlich gar nicht zu verstehen, weil wir so oft probieren, uns irgendwie selbst durchzuwühlen. Dass wir an alles Mögliche denken, den noch anrufen, hier noch fragen. Und Jesus wartet und sagt, du kommt doch zu mir. Mit euren Finanzsorgen, mit eurer Eheproblematik, mit euren gesundheitlichen Dingen. Kommt zu mir. Herr, hilf, sagen die Jünger. Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Ach ja, und dann sehen wir ja in diesem Bericht, und ob? Als ob das Jesus egal wäre. Nein, er fragt danach, er regelt alles, er spricht zu den Wellen, er spricht zu dem Wind und Ruhe kehrt ein. Da sind wir schon beim vierten Punkt zu unserem kleinen Predigttext heute Morgen. Dieser Jesus, an den wir glauben, der ist der, der helfen kann. Das vergessen wir ja immer wieder, das kleine Einmaleins des Glaubens, so ABC-schützenmäßig, aber auch an diese Wahrheiten müssen wir uns immer wieder erinnern. Der Herr, an den wir glauben, das ist der allmächtige Gott. Jesus sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums, was? Mir ist gegeben alle Gewalt. Nicht den Kriegstreibern, nicht denen, die Hass schüren in unserer Gesellschaft. Nicht denen, die polarisieren und hetzen und lügen ohne Ende. Nicht der Krankheit. Nicht der Finanzkatastrophe. Nein, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Nicht nur im Himmel. Nein, im Himmel und auf Erden. Das ist so tröstlich. Mit unseren kleinen und großen Problemen, mit unserem ängstlichen, zittrigen Leben dürfen wir uns den Händen des allmächtigen Herrn anbefehlen. Und Jesus blöfft ja nicht. Dieser Bericht zeigt ja, er ist der, der wirklich kann. Nicht wie die Politiker sagen, yes we can, sondern hier ist einer, der wirklich kann, der das, was er verheißt, auch tut, der das, was er verspricht, auch hält. Er ist der Herr. Hier in dieser Perikope begegnet uns der souveräne Gott, der ewige Gott, der, den wir anrufen am Anfang unseres Gottesdienstes, den wir anrufen am Anfang der Predigt, dem wir unser Leben anvertrauen dürfen. Dieser Herr hat wirklich alles im Griff. Und das liebe ich so an diesem Buch. Das ist ja wie eine Klammer, auch über den ganzen Katastrophen unserer Zeit. Ich bin jetzt 59 Jahre, so eine Zeit habe ich noch nicht erlebt. So viel Lüge, so viel Hetze, Katastrophe. Aber dann lesen wir dieses Buch und was ist denn die Klammer? Das Buch fängt an und Gott sagt, alles ist sehr gut. Und wir denken, ups, ist es eine andere Welt? Ja, ist eine andere Welt, weil es kam der Sündenfall. Und es fing die Katastrophe an. Und es wird schlimmer und schlimmer und dunkler und das erleben wir auch in diesen Tagen. Aber dann ist die andere Seite der Klammer und wie hört das Buch auf? Ich mache alles neu. Das ist die Klammer über unserem Leben. Noch stehen wir in den Schwierigkeiten, noch steht uns das Wasser immer wieder bis zum Hals, aber wir glauben an den Gott, der alles zu einem guten Ende führt. Halleluja. Was für ein Herr. Er ist der Herr, er kann helfen. Ein fünfter Gedanke. Jetzt hat Jesus eine unangenehme Frage für seine Jünger damals und auch für dich und für mich heute. Die Frage, die Jesus jetzt stellt, die tut weh, wenn wir uns darauf einlassen. Denn Jesus fragt jeden von uns, wenn das alles stimmt, was wir bis gerade eben gesagt haben, wenn das stimmt, dass die Stürme zum Leben dazugehören, und das stimmt ja, wenn das stimmt, dass wir uns, gerade so wie Jesus sich geborgen wusste im Ratschluss des Vaters, dass wir uns auch in den Stürmen geborgen wissen dürfen, wenn das stimmt, und das stimmt ja. Wenn das stimmt, dass unser Herr uns einlädt, mit unseren Sorgen und Nöten zu ihm zu kommen, damit er uns helfen kann, wenn das stimmt, und auch das stimmt ja. Und wenn wir wirklich darauf vertrauen dürfen, dass er auch helfen kann, wenn das stimmt, und auch das stimmt ja, wenn das alles stimmt, was möchtest du denn, Jesus, heute Morgen antworten auf die Frage, warum bist du so furchtsam? Und jetzt geht es mir nicht so, dass ich euch das frage, das frage ich ja vor allem mich selber. Alles, was ich sage, das sage ich vor allem mir selber. Wenn ich die Nachrichten angucke, ich kann es ja manchmal gar nicht aushalten. Und man denkt, da habe ich Angst. Da mache ich mir Sorgen. Da fangen die Gedanken an, flatterig zu werden. Da denkt man, Mensch, wo will ich denn jetzt noch hin? Kann man irgendwo auswandern? Was soll denn werden? Und dann lese ich hier die Frage Jesu, hast du denn noch keinen Glauben? Warum bist du so furchtsam? Und dann möchte ich, und das möchte ich euch auch anbieten, das wünsche ich mir für mich und für euch, dann möchte ich und möchte ich, dass wir lernen, diese Lektion jetzt auch auf unser Leben und auf die ganzen Katastrophen unserer Zeit wirklich anzuwenden. Jesus hat die irrsinnige Politik in Deutschland auch im Griff. Jesus hat diese ganze Maschine an Bürokratie in Europa auch im Griff. Jesus hat die furchtbaren Konflikte in dieser Welt, in Bergkarabach, in der Ukraine, in Israel, in den palästinensischen Autonomiegebieten auch im Griff. Jesus hat das alles im Griff. Warum fange ich an, mir über irgendwelche Dinge solche Gedanken zu machen? Warum will ich nicht darauf vertrauen, dass dieser Herr Jesus auch mein Leben sicher ans Ziel bringen wird? Ein sechster Gedanke. Jetzt haben die Jünger eine Frage und die Frage ist auch ganz wichtig. Die Frage, die die Jünger jetzt haben, ist vielleicht die wichtigste Frage, die man überhaupt im Leben stellen kann. Wer ist der? Im Zeugnis vorhin haben wir von einer Lebensübergabe gehört. Was meint das denn? Das meint doch nichts anderes, als dass wir plötzlich verstehen, wer wir sind, arme, gebrochene, sündige Menschen. Wir kommen einfach gar nicht klar mit dem Leben, das wir haben. Die einen kommen besser klar, die anderen kommen weniger klar, aber klar kommen wir alle nicht. Und dann ist da auf einmal jemand, der hell scheint wie die Sonne, auch in diesem Bericht. Und die Jünger, die sind einfach ergriffen und fragen sich, wer ist das? Und das ist die wichtigste Frage, und ich hoffe, ihr habt die Frage für euch beantwortet, auch ihr, die ihr jetzt auf Odyssee zugeschaltet seid. Wer ist dieser Jesus für dich? Und es ist ganz klar, dass dieser Text eine Antwort gibt. Dieser Jesus, mit dem die Jünger es hier zu tun haben, dieser Jesus ist der Herr. Er ist es schon immer gewesen, er wird es immer sein. Die Frage ist nur, darf Jesus auch in deinem und meinem Leben Herr sein? Wer ist dieser Jesus? Er ist der allmächtige Gott. Er ist der, der kann. Er ist der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er ist der, der Lazarus aus dem Grab ruft. Er ist der, der die Augen der Blinden öffnet, die Ohren der Tauben auftut, die Zunge der Stummen löst. Er ist der, wo Gelähmte wieder laufen und springen können, wo Aussätzige und Sündige rein werden von ihrer Schuld. Wer ist Jesus für dich? Jetzt kann es ja sein, dass für dich Jesus sowas ist wie ein Reserverad. Im Auto, gemütlich unterwegs, dann hat man mal einen Platten, dann macht man den Kofferraum auf, da ist ja nicht mehr viel drin. Heute diese Ersatzreifen, die dann noch für 50 Kilometer gut sind. So, Jesus kann dich gerade noch mal aus dem Schlamassel retten und dann ist wieder vergessen. Oder darf Jesus bei dir am Lenkrad Platz nehmen? Das ist ja die entscheidende Sache. Und das ist eine Lebensübergabe. Ich fahre gerne Auto, dass man sagt, Herr, jetzt bist du dran, ich setze mich drüben hin, ich komme allein nicht klar, ich weiß gar nicht, wohin ich fahre, aber du bist der Herr. Und das war die Frage der Jünger, wer ist der? Er ist der Herr. Er ist der, der helfen kann. Und ein letzter Gedanke zu unserem Abschnitt, wohin geht denn eigentlich die Reise? Und jetzt, und das ist ja oft so in der Bibel, jetzt wird unser Text eigentlich zu einem Bild des Lebens. Wir sind sozusagen wie die Jünger unterwegs von einem Ufer zum anderen, in den Stürmen mittendrin, das ist unser Leben, das ist dein Alltag, das ist mein Alltag, so sieht es doch aus in dieser Welt. Und jetzt ist es nochmal ganz interessant, sich zu vergegenwärtigen, wie das denn alles anfing. Es fing an mit dem Auftrag Jesu an seine Jünger, komm, lasst uns hinüberfahren. Mir war das nie aufgefallen. Elisabeth, meine Frau, hat mich mal in unserer stillen Zeit darauf aufmerksam gemacht und sagt, ist das nicht eigentlich schon eine Verheißung hier gleich am Anfang unserer Perikope? Mit anderen Worten, können wir uns vorstellen, dass Jesus uns zu etwas auffordert, wo wir Schiffbruch erleiden? Sagt uns nicht die Bibel ausdrücklich, dass der in uns anfängt, das gute Werk, dass der es auch vollenden wird? Ist es nicht schon von vornherein ausgemacht, wenn Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren, dann kommen wir auch drüben an. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist, singen wir. All die Verheißungen und Gebote Gottes sind doch Zusagen für dein Leben und für mein Leben. Lasst uns hinüberfahren. Ihr Lieben, das ist sozusagen über den Stürmen deines und meines Lebens die große Zusage Gottes, wenn du ihm gehörst, wenn du mit ihm im Boot sitzt oder wenn er in deinem Lebensboot bist, wenn du einer seiner Jünger bist, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann darfst du darauf vertrauen, er wird dich sicher ans Ziel bringen. Das ist die einzige Zuversicht, die Christen wie die Männer und Frauen in Bokos, im Plateau State, in Nigeria haben, die ihr Leben verloren haben, wo so viel Grausamkeit herrscht. Warum verleugnen sie ihren Glauben nicht? Warum werden sie nicht Muslime? Warum nehmen sie sich nicht aus dem christlichen Kontext raus und werden Teil der Mehrheitsgesellschaft? Weil sie verstanden haben, dass hier und jetzt ist nicht alles. Da kommt noch was ganz anderes. Da wartet noch eine Ewigkeit auf uns. Eine Herrlichkeit, das Reich Gottes. Und dieser Jesus, den wir kennengelernt haben, das ist wie der Schatz im Acker, wir wollen alles hergeben, aber das geben wir nicht mehr. Dieser Jesus, mit dem sind wir unterwegs und wir wissen, wir werden drüben ankommen. Und da wartet er schon am anderen Ufer. Und die, die treu gewesen sind, dann wird er sagen, ei, du treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Das ist das Ziel unseres Lebens. Es geht hinüber. Und wenn Stürme kommen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, weil wir wissen, das gehört zum Leben dazu. Und wenn Stürme kommen oder du gerade durch Stürme gehst, dann darfst du dir diesen schlafenden Jesus als Bild einprägen und sagen, so geborgen, so sicher, so geschützt darf ich mich wissen im Ratschluss Gottes. Und wenn Stürme kommen, dann warte nicht und geh von A nach B, sondern geh direkt zu Jesus und sag, Herr, hilf. Und wenn Stürme kommen, dann darfst du wissen, Jesus ist größer als jede Not, jede Schwierigkeit, jede Gebundenheit, jede Krankheit, jede verrückte politische Situation, jedes Kriegsgeschrei. Jesus allein ist der, der alle Gewalt hat. Er ist der Herr. Aber dann darfst du auch immer wieder, wenn Stürme kommen, darüber nachdenken, was ist das in mir, was mich immer wieder so ängstlich und unruhig werden lässt? Ist es mein Kleinglaube? Mein Unglaube? Was ist es denn? Und dann wollen wir den Herrn auch bitten, vergib mir diese Unruhe, vergib mir diese Zweifel oder was es ist. Was seid ihr so furchtsam? Das war ja die Frage, die uns auch getroffen hat. Herr, ich möchte diese Furcht nicht. Ich möchte dir auch heute in meiner Not vertrauen. Und wenn Stürme kommen, dann darfst du hoffentlich gewiss sein, dass du diesen Herrn kennst. Und wenn nicht, dann lad ihn doch heute Morgen ein und sag, Herr Jesus, nicht mehr Reserverad, hier ist das Lenkrad, ich setze mich drüben hin, sei du Herr auch in meinem Leben. Und wenn Stürme kommen, dann darfst du auch dich daran erinnern, dass diese Welt nicht alles ist. So schön es ist hier und so gut wir uns auch eingerichtet haben, es geht hinüber. Das Beste kommt noch. Wir wollen beten. Ach, Jesus, so viel, was wir dir klagen können. Wie steht uns das Wasser bis zum Hals in diesem Land, in dieser Welt, aber auch in unserem eigenen kleinen Leben. Rechnungen und wir fragen, wie sollen die bezahlt werden? Beziehungen in der Nachbarschaft, die zu Bruch gegangen sind. Verletzungen und Bindungen, die wir mit uns tragen. Schwermut oder Krankheit, was es auch ist, Herr. So viel Dunkelheit, so viel Wasser, das uns immer wieder bis zum Hals steht. Herr, wir wollen uns zu dir wenden. Und wir wollen dich bitten, jetzt mach du. In diesem Land nochmal, ach Herr, das wäre so schön, wenn dein Wort nochmal laufen dürfte, wenn du noch einmal ein Hören schenkst bei den Verantwortungsträgern in Medien, Politik, Wirtschaft. Herr, dass in diesem Land noch einmal Raum geschenkt wird zur Buße. Ach Herr, darum wollen wir dich bitten, dass nochmal Vernunft einkehrt, ein Hören auf dein Wort. Wir wollen das auch bitten für uns, so viel, wo wir selber bewusst falsche Wege gehen, wo wir aus Gebundenheiten nicht herauskommen. Ach Herr, jetzt hilf doch du. Und dann nimm uns doch auch die Unruhe und schenk uns diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Weil wir wissen, du hältst uns in deiner Hand. Danke, dass du der bist, der helfen kann, dass wir dich, den ewigen himmlischen Herrn, verehren dürfen, folgen dürfen. Ach Herr, hab Dank dafür. Hab Dank dafür, dass du uns kennst, auch mit unserer Ängstlichkeit. Ja, das ist unsere Schuld, unsere Zweifel, unser Verzagtsein, unsere Bitterkeit, die Dinge, die uns so immer wieder umtreiben. Schenk, dass wir durchbrechen zu einem ehrfürchtigen Glauben, aber dass diese kleinen Ängstlichkeiten uns doch auch genommen werden. Du bist der ewige Herr, auf dich wollen wir uns ausrichten. Wollen denken, Herr, an Menschen aus unserer Gemeinde, aus unserem Umfeld, die gerade durch ganz schwere Zeiten gehen. Tu du ihnen wohl, segne du sie, Herr. Wo wir Mutmacher sein können, wo wir einladen können, wo wir Brücken bauen können, da gib du uns die richtigen Worte. Um uns her sind Menschen in geistlicher Dunkelheit. Bitte mach uns frei von Menschenfurcht, mach uns zu solchen, die, so wie die Jünger, ihre Erfahrungen aufgeschrieben haben, dass wir auch das, was wir mit dir erleben, weitersagen und so dein Reich bauen. Und Herr, stell uns auch immer wieder das Ziel unserer Reise vor Augen, dass wir das in aller Gewissheit festhalten und dass wir unser Leben darauf ausrichten, das, was hier ist, wird vergehen. Aber du hast eine ewige Heimat für uns vorbereitet und dafür danken wir dir. Alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir dem Herrn sagen mit den Worten, die er selber uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen unsere Plätze noch einmal einnehmen und ich möchte euch ein wenig hineinnehmen in die Situation der Gemeinde Jesu. Das ist ja ganz wichtig, dass wir da Bescheid wissen, damit wir beten können für Geschwister wie die, die ich vorhin erwähnt habe, in Nigeria, in Bokos, wo über die Weihnachtsfeiertage so viel Unrecht geschehen ist. Wir haben ja noch den Jahresanfang als Hilfsaktion Märtyrerkirche, haben wir immer diesen Gebetskalender, Länder der Märtyrer, da liegen draußen am Tisch welche, da darf man sich gerne bedienen, kann man auch bestellen bei uns über die Internetseite hmk.org. Und dann haben wir die Information, dass wir beten können. Beten können für die Millionen von Christen, die sich nicht einfach so versammeln können, wie wir das heute Morgen tun, für Hunderttausende von Christen in Gefängnissen und Arbeitslagern, für Tausende Christen, die allein in Nigeria jedes Jahr ermordet werden. So sieht diese Welt aus. Auch da kann man sich fürchten. Und auch da geht es darum, in den Stürmen der Verfolgung auf Jesus zu sehen. Und was mich so bewegt, wenn ich diese Berichte lese der verfolgten Gemeinde, ist, wie Gott es immer wieder schafft, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt, die Geschichte des Gründers unserer Mission, Richard Wurmbrand, der 14 Jahre in einem Kerkerverlies in Jihlava außerhalb von Bukarest weggesperrt war. Und dann hat Gott das Blatt gewendet und dieser Mann kam frei und wurde weltweit und wirklich weltweit in den größten Hallen und Stadien zur Stimme der Märtyrer und hat von der Glaubenserfahrung der verfolgten Gemeinde in der freien Welt erzählt. Die Verfolger von damals, die sind schon längst auf irgendeinem Friedhof verscharrt. Die Namen, die sind kaum noch bekannt. Ceausescu im Fall von Wurmbrand in Rumänien. Aber das Zeugnis der verfolgten Gemeinde, übrigens ja schon von den Tagen der Bibel bis heute, da haben wir gerne die Namen wie Peter oder Jan, Johannes oder Lydia oder Lou oder Elisabeth oder wie auch immer. Aber wer nennt schon sein Kind Pilatus oder Nero oder irgendein Herodes heute Morgen hier? Gott stellt die Dinge auf den Kopf. Und dieser Richard Wurmbrand, der konnte dann weltweit erzählen von der Kraft der Hoffnung. Ganz bewegende Geschichte. Wir haben da ein Buch, Ungebrochen, die Kraft der Hoffnung, kann man über diese Internetseite www.ungebrochen.org bestellen. Ermutigend, wirklich ermutigend. Gott hat alles im Griff. Zum Beispiel in Vietnam, ich weiß nicht, ob ich schon einmal von den Hmong hier erzählt habe, ein Bergvolk, das in Vietnam verachtet und ausgegrenzt wird. Und gerade unter diesen Hmong hat es Gott gefallen, eine große Erweckung auszulösen. Und da dürfen wir beten für Untergrundgemeinden in Vietnam, dürfen wir beten, dass das Licht, dass die kleine Gemeinde Jesu in Ländern wie Vietnam oder Kuba oder China oder Nordkorea in ihre Nachbarschaft trägt, dass dieses Licht Herzen erreicht. Ihr Lieben, ist ja nicht nur in Deutschland und Europa so, dass es gerade zappenduster aussieht. Wir leben in einer Welt in Not. Und das Einzige, was in dieser Welt in Not hilft, Orientierung zu finden, ist das ewige Wort Gottes. Aber jetzt braucht es halt Vermittler, jetzt braucht es Leute wie dich und mich, die hingehen und dieses Wort Gottes in ihre Nachbarschaft, in ihre Umgebung tragen. Und da kneifen wir manchmal, weil wir ängstlich sind, ich auch. Aber da sind uns die verfolgten Christen ein Vorbild, die trotz aller äußeren Unfreiheit voll innerem Freimut dieses Wort Gottes weitergeben. Und das ist für mich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ist das eine Folge der Aufklärung oder kommt das vom 30-jährigen Krieg, dass man Religion nicht mehr so erwähnen mag? Da ist es ja gar nicht zu verstehen, warum wir in Deutschland mit aller äußeren Freiheit so wenig Freimut haben. Und das ist mein Gebet für mich, für uns, dass wir lernen von der verfolgten Gemeinde, ja Herr, jetzt gebrauch du auch mich, da wo du mich hingestellt hast. In Kuba zum Beispiel, im Kommunismus, die bedrängten Christen brennen für Jesus und sind Tag aus, Tag ein dabei, dieses Wort Gottes weiterzugeben. Mich begeistert das. Ich war dort in einer Bibelschule, durfte ich unterrichten und dann habe ich die Studierenden dort erlebt und die waren einfach Feuer und Flamme und ich dachte, ach Herr, wenn ich doch nur so ein bisschen davon hätte. Und dann bete ich doch, dass der Funke überspringt auf mich und auch auf unsere Kreise und Gemeinden, dass wir wieder brennen für Jesus. Was braucht Deutschland mehr? Neue Regierung? Nein. Neue Wirtschaftspolitik? Nein. Was Deutschland wirklich braucht, sind Brüder und Schwestern, die ohne Scheu Jesus Christus als den Weg, die Wahrheit und das Leben bekennen. Das brauchen wir hier. Und dafür sollten wir beten. Herr, schenk das in unserem Land und fang bei mir an. Und dieses Wort Gottes läuft auf Kuba, dieses Wort Gottes läuft im Iran, läuft weltweit. Warum läuft es nicht bei uns? Die Christen in der Verfolgung zahlen einen hohen Preis. Meine Kollegin hat in Pakistan eine Familie besucht, die ihren Sohn verloren hat. Bei einem Selbstmordanschlag kam er ums Leben. Die Familie war traurig, wir konnten helfen. Aber am allermeisten hat meine Kollegin ermutigt, wie die Eltern den Tod des Sohnes getragen haben. Und das, was ihnen das Wichtigste war, dass ihr Sohn treu blieb bei Jesus. Das sind ja Dimensionen, die wir manchmal gar nicht so denken können. Dann denken wir, naja, wäre ja auch besser, er hätte überlebt. Aber den Eltern war das Entscheidende. Bei aller Trauer, unser Sohn war treu. Und dafür sind sie dankbar. Und das wünsche ich mir für mein Leben. Es gibt Situationen, wo es wirklich drauf ankommt, auch in unserer Zeit und gerade auch in unserem Land, dass wir treu sein dürfen. So wie die 21 ägyptischen Märtyrer, die in Libyen so brutal ermordet wurden. Ich habe mir oft die Bilder angeguckt, nicht die schrecklichen Bilder, die man sehen kann, sondern einfach nur die Gesichter dieser jungen Männer, 20, 22 Jahre alt. Einer von ihnen, Isam, der ganz gefasst irgendwo hinguckt und ich habe mich gefragt, wo guckt er denn hin? Wenige Sekunden vor dem brutalen Mord, den die Terroristen des IS gefilmt haben, wie mit Hollywood, mit Schienen, wo die Kamera hin und her fahren konnte, haben sie dieses Blutbad gefilmt. Und ich habe das alles gar nicht verstanden und habe erst gedacht, diese jungen Männer, die haben bestimmt Drogen bekommen und so weiter. Meine Frau hat die Familien dieser Märtyrer besucht. Ich habe mit anderen in Ägypten gesprochen. Nein, die haben keine Drogen bekommen. Im Gegenteil, sie haben sogar das Angebot bekommen, einen kurzen Satz zu sprechen, das muslimische Glaubensbekenntnis, und dann nach Hause zu gehen. Geht doch nach Hause, ein Satz. Und statt dieses einen Satzes haben sie einfach nur ein Wort gerufen, Yeshua, auf Ägyptisch Jesus, 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 bis sie starben. Wer kann so tragen? Das lehrt der Heidelberger Katechismus, das ist unser Herr Jesus Christus, unser einziger Trost im Leben und im Sterben. Das sind schwere Schicksale, mit denen wir zu tun haben, aber das sind auch immer wieder Berichte, die mich ermutigen. Diesen Glauben, der sogar gefasst in ein so schweres Schicksal gehen kann, diesen Glauben möchte ich auch haben. Und diesen Glauben brauchen wir in diesem Land wieder. Und wir müssen beten für unsere bedrängten Geschwister. Menschen wie Lea Sharibu, die in Nigeria immer noch in den Händen der Terroristen ist, ein junges Mädchen seit 5 Jahren, weil sie als einzige dieser entführten 100 Mädchen damals Christin ist und Jesus nicht verleugnen will. Sie hält an Jesus fest. Beten wir für Mädchen und Frauen wie Lea Sharibu und viele andere, die wir ja gar nicht kennen. Und lernen wir von ihnen. Das sind Menschen wie Lea Sharibu, die wirklich verstanden haben, alles, was diese Welt zu bieten hat, ist nichts im Vergleich zu dem, was auf mich wartet. Um nichts in der Welt möchte ich diesen Schatz verlieren, doch nicht deswegen schon, damit die Terroristen mich wieder gehen lassen. Aber trotzdem ist es ein schwerer Weg. Wie soll das überhaupt wieder gelöst werden? Angenommen, sie kommt frei. Wer will so ein Trauma verarbeiten? Oder die Verschleppten in Israel? Wer kann das alles überhaupt erklären? Und da ist unsere Berufung als Gemeinde, beten wir für den Frieden Jerusalems, beten wir für die verfolgte Gemeinde, beten wir für unsere Brüder und Schwestern, die jetzt leiden, die jetzt eingesperrt sind. Das ist übrigens das Geheimnis auch der verfolgten Gemeinde. Die verfolgte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Wer sagt, ich weiß gar nicht, wofür ich beten kann, dem sei unser Heft empfohlen, die Stimme der Märtyrer. Da sind diese ermutigenden Berichte drin, jeden Monat, das kann man bestellen. Und da sind die Gebetsanliegen drin, damit wir wissen, wie wir da mittragen und mit unterstützen können. Und ich finde das ganz toll und ich danke euch dafür, dass ich hier immer wieder auch berichten darf über die Situation der verfolgten Gemeinde. Und ich danke euch dafür, dass ihr auch welche seid, die da mittragen. Aber lasst uns nicht nur mittragen, sondern lasst uns von dem Vorbild der verfolgten Gemeinde auch lernen.
So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.